Ein Mensch erwacht inmitten eines Labyrinths. Er sucht links und rechts einen Ausweg. Einen Augenblick lang hat er geglaubt, am Ende seines Irrweges zu sein. Aber nein. Er bleibt stehen. Dann verfolgt er mit unsicherem Schritt den Weg, der sich vor ihm auftut. Er läuft weiter. Und ehe er sich versieht, findet er sich wieder an der Stelle, von der er ausgegangen war. Unruhe und Schmerz haben sich seiner bemächtigt. Er klagt. Seine Klage hallt ringsum wieder. Er sagt: Was soll aus mir werden? Er weiß es nicht. Er ergibt sich in sein Schicksal, das ihm einen Ausweg verspricht und ihn dennoch immer nur täuscht.
Noch einmal vom Anfang, Mademoiselle Angélique. Von C gehen Sie über zu F-Dur und kehren zu C-Dur zurück. Sodann gehen Sie über zu G-Dur. Und kehren wieder zu C-Dur zurück. Von hier geht es zu A-Moll und dann zu E-Moll. Nochmal dieselbe Bewegung und immer den tönenden Körper zweimal anschlagen. Gut so. Von E-Moll gehen Sie dann zu H-Dur und dann zu A-Dur, F-Moll, F-Dur. Folgen Sie mir? Also, F-Dur, dann C-Dur, geht es Ihnen nicht gut, Monsieur Diderot?
Die Magie. Ich dachte, Sie wollten meiner Tochter den Zauber der Musik näher bringen. Aber ich verspüre nichts von dieser Magie, Bemetzrida. Ich denke nicht. Ich kann gar nicht denken bei dieser Art von Mathematik. So etwas macht mich geradezu melancholisch.
Sie sind übermüdet, Monsieur. Ihren Fasern fehlt die Spannkraft. Essen Sie genug? Wenn Sie mir die Einmischung in Ihr Metier gestatten, ich will Ihrer Tochter ein Prinzip erklären. Ein philosophisches Prinzip.
Ein philosophisches Prinzip?
Die Töne wandern durch uns hindurch, von einem Hörer zum anderen. Und der Musiker ist nur Instrument, willenloses, stummes Werkzeug. Und der Hörer? Nun, was haben Sie erlebt, Monsieur? Sie schweigen.
Was habe ich gehört? Ich? Nichts. Unser inneres Ohr ist ein Cembalo, eine Maschine. Es ist die Basilarmembran, die unser eigentliches Gehörorgan ist. Diese kaum 2 Zentimeter lange trapezförmige Membran im Innern der Gehörschnecke. Die Fasern dieser Basilarmembran liegen quer zur Länge der ausgestreckten Membran und sind folglich am oberen Ende kürzer als am unteren, dem Mittelohr zugewandten Ende. Die kurzen Fasern schwingen also in einer höheren Frequenz und erzeugen hohe Töne. Die langen Fasern schwingen in einer niedrigen Frequenz und erzeugen tiefe Töne. Die Membran ist der Sitz unseres Instinktes für die Harmonie, nicht unser Ich. So jedenfalls sieht es mein Freund Rameau.
Rameau ist ein alter Narr. Die Membran besteht nicht aus klar voneinander getrennten Fasern, sondern aus dichten Gewebebündeln von gelatineartiger Konsistenz. Ich frage Sie, Monsieur Diderot, sehen so die Saiten eines Cembalos aus? Die Natur gewährt uns gewisse Freiheiten, gewisse Abweichungen von unserem Instinkt für die Harmonie. Die Musik berührt uns nicht direkt, sondern auf Umwegen, wie in einem Labyrinth. Ihre Wirkung lässt sich daher auch nicht mathematisch oder aus den Gesetzen der Akustik ableiten. Die Töne wirken auf uns nicht aufgrund der klingenden Saite, sondern als eine Folge von Rufen. Zwar bringt die vibrierende Saite gleichsam aus sich selbst den Dreiklang hervor, alles andere aber spielt sich auf einer rein geistigen Ebene ab. Als ob ein Ton den anderen herbeirufe. Eine einfache Tonfolge, nicht wahr? Die man ohne große Mühe, zumindest nach Ansicht Ihres Freundes Rameau, auf ein Grundprinzip zurückführen könnte. Aber selbst eine Melodie wie diese ist mehr als nur ein totes Substrat eines Systems. Sie lebt. Sie atmet. In ihr rufen sich die Töne gegenseitig zu. Hören Sie noch zu? Monsieur Diderot?
Ich fühle, verehrter Bemetzrida, ich fühle. Unsere Gedanken reihen sich ohne Unterbrechung wie die Glieder einer Kette aneinander. Wir denken selbst im Schlaf, wenn wir nicht einmal bemerken, dass wir denken. Man wird von einer Idee durchdrungen und verfolgt sie so lange, bis diese eine zweite Idee herbeiruft und diese eine dritte. Eine Art Traumakustik.
So schlicht sie auch sein mag, unsere Melodie hat etwas Elastisches, Sensibles, aber auch ganz und gar Unnatürliches. Was sie antreibt, sind nicht die Gesetze der Schwerkraft, sondern das Begehren.
So bliebe denn der Seele beim Hören mehr als nur die blinde Nachahmung der Natur? Aber wenn just jene Kunst, welche im Gegensatz zur Malerei und Dichtkunst am undeutlichsten ist, die Musik nämlich, unsere Seele am direktesten anspricht, wäre es dann nicht besser, die Sprache der Musik als eine natürliche zu bezeichnen?
Sie widersprechen sich.
Das Gefühl, im Labyrinth umherzuirren, und der Irrtum sind nicht dasselbe.
Die Musik besteht aus natürlichen Zeichen, dem Gesetz der schwingenden Saite eben.
Was könnte absurder sein als die Vorstellung, dass man das Labyrinth, in das wir hineingeboren wurden,
zugleich ist sie aber auch vollkommen willkürlich,
dadurch verlassen kann, indem man ein allgemeines Prinzip formuliert.
Nichts als pure Konvention.
Der eigentliche Irrtum ist das Unvermögen, die Grenzen des Denkens zu erkennen. Es ist das Verlangen nach Harmonie. Der Glaube, man könne dem Widerspruch entkommen, ohne Willkür zuzulassen.